Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute zu Gast bei uns der liebe Kevin von Nintendo Connect. Grüß dich!
Grüße, hallo!
Heute dreht sich alles um eine sagenhafte Demo, nämlich wir haben The Legend of Zelda Echoes of Wisdom gespielt und darüber sprechen wir gleich. Ganze 90 Minuten durften wir bei Nintendo in das nächste Highlight, würde ich jetzt schon mal so vorwerfen, reinschnuppern. Ich habe gespielt, der Kevin natürlich auch. Dementsprechend wollen wir uns heute ein bisschen austauschen, was wir gesehen haben, was wir gemacht haben und wie wir natürlich das alles fanden und wie wir einschätzen, wie das Spiel vielleicht dann abschneiden könnte und wie so unsere Ersteindrücke letztendlich sind. In den 90 Minuten haben wir letztendlich den Beginn des Spiels nicht wirklich gespielt, sondern man hat uns gesagt, es war so nach dem Prolog. Also wer die Trailer bisher gesehen hat, weiß schon ungefähr so, was passiert. Das will ich jetzt auch gar nicht nochmal aufgreifen, denn wir wollen uns auf die Spieleindrücke konzentrieren. Und nach diesem Prolog konnten wir quasi dann loslegen, bis inklusive des ersten Dungeon und natürlich auch dem dazugehörigen Boss. Das heißt, wir haben eine ganze Menge gesehen. Kevin, hast du im Vorhinein dich wahrscheinlich auf diesen Termin schon gefreut, nehme ich mal an.
Wie ich mich gefreut habe. Also das Spiel kommt ja auch 2 Tage vor meinem Geburtstag raus.
Perfekt.
Das wird also ein ganz, ganz toller Geburtstag, hoffe ich zumindest. Ja, im Vorfeld war ich sehr gespannt. Ich bin nicht der größte Fan von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, was einfach an dieser Open World liegt und an diesem ganzen Umfang, den das Spiel mit sich bringt.
Du magst es linearer wahrscheinlich?
Ja, auch das ganze Gebaue mit der Ultrahand. Da war ich etwas voreingenommen, was die neuen Fähigkeiten jetzt in Echoes of Wisdom angehen. Aber das hat sich im Verlauf auf jeden Fall gewandelt und ich freue mich jetzt gerade sehr auf das Spiel.
Interessanter Fakt, also für alle, die vielleicht auch noch gar nicht so richtig sich mit dem Thema, mit dem Spiel im Vorhinein jetzt beschäftigt haben. Seit dem ersten Trailer und der Enthüllung des Spiels ist ja klar, dass man so ein bisschen diese 2D-Zelda-Formel beziehungsweise auch die generelle Zelda-Formel, das heißt, wir haben Items, wir gehen in den Dungeon, Item wird dort benutzt, dann geht's zum nächsten Item, Oberwelt und so weiter, dass das auch jetzt in diesem Spiel ein bisschen aufgebrochen wird, weil man nämlich diese Echos oder Echos-Fähigkeit oder Echo-Fähigkeit vorgestellt hat, schon im ersten Trailer. Das heißt, man kann ganz, ganz viele Gegenstände erschaffen, indem man sie quasi kopiert, wenn man sie einmal erlernt hat und kann mit diesen, wir werden gleich noch drauf eingehen, mit diesen Gegenständen, die man dann erschafft, verschiedene Rätsel lösen können, Gegner bekämpfen können und so weiter und so fort. Das Spiel, wichtig auch noch zu nennen, setzt erstmals Prinzessin selber in den Fokus. Das heißt, man spielt nicht mehr Link, sondern Prinzessin Zelda höchstpersönlich und hat den Grund, dass Link verschwunden ist. Sagen wir es mal so ganz kurz. Und dementsprechend muss jetzt die Prinzessin selber ran. Hast du dir beim ersten Trailer, bevor wir dann wirklich gleich aufs Spiel uns stürzen, warst du da ein bisschen skeptisch aufgrund dieser Ablesbarkeit, dass sich das Spiel ja anscheinend so ein bisschen öffnet und ein bisschen mehr Freiheiten, was die Rätsellösung und dergleichen angeht, mit sich bringt?
Ja, aufgrund der Vorerfahrung der zuletzt erschienenen Zelda-Spiele war ich da schon etwas skeptisch. Und wir haben auch selbst in der Demo tatsächlich noch gar nicht so viel von der Open World gesehen. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie offen ist das, wie frei kann ich mich jetzt irgendwo hinbewegen.
Wollte gerade sagen, ist die Frage, ob der Begriff Open World überhaupt da so dann zutreffend sein wird. Ne? Das wissen wir nicht.
Genau. Was ich etwas schade finde, dass wir halt den Prolog geskippt haben. Das heißt, wir wissen auch nicht, ob Link zum Beispiel in den ersten 4-5 Minuten spielbar sein wird, um Ganon zu besiegen. Das hat man ja so im ersten Trailer ein bisschen gesehen, aber wir sind direkt im Schlosskerker quasi mit der Prinzessin ins Spiel gestartet, wo sie das erste Mal Tri kennenlernt.
Genau, Tri, die kleine Begleiterin in Gelb, so ein kleines rundes Wobbelding, was einem letztendlich die Fähigkeit mit sich bringt und natürlich dann noch der Tri-Stab, den Zelda mit sich führt. Und du hast den Kerker schon erwähnt, der befindet sich im Schloss Hyrule, wenn ich alles richtig zusammen noch in Erinnerung habe. Und dort ist Zelda eingesperrt. Hat den Grund, wenn ich das richtig rausgelesen habe aus der Demo, du kannst mich gerne korrigieren, dass sie verdächtigt wird, für diese Risse, die in Hyrule aufgetaucht sind, verantwortlich zu sein.
Das ist auch so mein Eindruck, dass sie erstmal dafür verantwortlich gemacht wird, was da vor sich geht. Ja, sie muss jetzt halt allen zeigen, dass sie dann doch mehr drauf hat und nicht dafür verantwortlich ist, aber den Schuldigen zur Rechenschaft ziehen wird.
Genau, so ein bisschen Hauptverdächtige, wenn man so möchte, dementsprechend in ihrem eigenen Schloss, wenn man so möchte, eingesperrt. Und da beginnt unsere Demo zumindest. Und da wird gleich losgelegt, hier Echo, du kannst Dinge kopieren, guck mal, was du machen kannst. Und dadurch kann man dann auch aus dem Kerker ausbrechen, kann so ein kleines Schlupfloch, erhöhtes nutzen und fängt da direkt an mit dieser neuen Gameplay-Mechanik. Es geht ja dann noch ein paar Räume weiter, dann muss man ein bisschen auch mal höher, muss an Wachen vorbeischleichen und so weiter. Und das kann man auch auf verschiedene Arten und Weisen schon machen mit den ersten auf 3-4 Echos. Also das Tempo ist auch relativ hoch. Hat dich das von Anfang an gut abgeholt oder hast du erstmal gedacht, Moment, boah, das ist aber jetzt aber gleich ganz schön viel, oder war das ganz organisch, flüssig so im Spiel eingebettet?
Das Tutorial war tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Also man wurde gar nicht überfordert, was die ganzen Fähigkeiten angeht, sondern wurde sehr, sehr gut an die Hand genommen und herangeführt, wie man denn was einsetzt. Also im Grunde wie bei einem Dungeon-Item, was man bekommt. Das, was du erlernst, wird auch kurz danach dann von dir verlangt, dass du es dann irgendwo benutzt, damit du halt weiterkommst. Deswegen, das war eigentlich straightforward und das hat schon ganz gut ins Spiel eingeführt und auch erklärt, wie eben die Dinge funktionieren.
Ja, empfand ich ebenso. Also das ist schon relativ klassisch noch, was du sagtest, ne? Man kriegt eine Fähigkeit, dann wird irgendwie das auch gleich gefordert, dass man die irgendwie einsetzt. Und das ging gut von der Hand. Ich habe es auch gar nicht so als Tutorial wahrgenommen. Klar, ich wusste, jetzt wird mir Neues beigebracht, aber es hat sich nicht so angefühlt, weil es eben, fand ich da organisch in die Story jetzt auch eingebettet war, okay, wir müssen hier irgendwie raus aus unserer misslichen Lage, dementsprechend nutze ich denn jetzt die Fähigkeiten, um das hinzubekommen. Und dann ging es auch schon vom Klassischen eigentlich weg. Wir können ja gerne mal bei diesem, wir tricksen die Wachen aus, die ja eigentlich meine eigenen Wachen sind, bleiben, weil da gab es ja auch schon verschiedene Wege. Also von Anfang an kriegt man so ein bisschen dieses Freiheitsding. Klar, wir sind in ein, zwei Räumen, durch die muss ich mich durchbewegen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe in eine andere Richtung und laufe nochmal woanders lang. Also so viel Freiheit nicht. Aber Freiheit im Sinne von, wie setze ich denn diese Echos jetzt ein? Das heißt, man konnte da zum Beispiel auf so Regale klettern. Das heißt, man hat zum Beispiel einen Tisch und ein Bett gestapelt. Das kennt man auch aus den Trailern. Konnte dann so an den Wachen vorbeischleichen. Hast du es ähnlich gemacht oder sind dir da noch Dinge in Erinnerung geblieben, wie du es vielleicht gelöst hast?
Ich habe tatsächlich viel versucht, einfach oben rum an den Wachen vorbeizukommen.
Ja.
Aber manchmal war es einfach auch sinnvoll, hinter den Wachen so vorbeizuschleichen, dass sie einen einfach nicht bemerkt haben oder sie vielleicht sogar wegzulocken, indem man irgendwo Lärm gemacht hat mit einem Gegenstand, den man irgendwo hingeworfen hat.
Genau, man konnte sie auch, eine weitere Möglichkeit war auch, sie einzusperren durch gewissen Einsatz von Echos.
Genau, also das habe ich bei der Anna neben mir gesehen. Die hat dann versucht, die Wachen erstmal mit Kisten irgendwie einzusperren, damit sie dann an den Wachen vorbeilaufen kann. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das Ganze eben angehen kann. Und da muss einfach jeder das für sich ausprobieren, was er denkt, wie es am sinnvollsten funktioniert.
Ja, und das finde ich eine ganz, ganz, ganz coole Sache, wenn ein Spiel das schafft, dass verschiedene Spielerinnen und Spieler auf verschiedene Weisen einfach Situationen lösen können. Das kennt man auch aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Und das sorgt dann immer für so einen Austausch. Wir haben es ja dann auch gehabt, wir waren ja dort zu viert, wie wir da spielen konnten und hatten dann auch in den Pausen und auch danach gleich so den Austausch gesucht. Wie hast denn du das gemacht? Wie hast du jenes gelöst? Und da sind dann gleich im Endeffekt auch vier verschiedene Lösungswege bei rausgekommen. Mhm. Und das ist auch tatsächlich so. Also das ist jetzt nicht nur einfach so dahergesagt, weil das versprechen ja auch oft viele Spiele, ja, spielerische Freiheit. Manchmal endet das dann nur in einer geht links, der andere geht rechts, am Ende kommt man im gleichen Raum raus. Darum geht es hier aber gar nicht wirklich, weil es ist immer abhängig von den Echos oder von den Echos, die noch an die Eindeutschung gewöhnen, wie man sie einsetzt und ob man da eher ein bisschen aggressiver, also in Anführungsstrichen aggressiv vorgeht, um irgendwie Gegner zu überwältigen oder ob man ein bisschen hinterlistiger ist und einfach sich so ein bisschen schleicht und dergleichen oder wie du es jetzt auch erwähnt hast mit dem Einsperren. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Wir haben noch gesehen, neben diesen, natürlich haben wir uns aus den Gefängen dann befreien können und sind dann da auch in die Oberwelt gekommen, Sodelia Grasland. Ich habe dann nochmal geguckt, das ist mir bisher noch zumindest kein Begriff gewesen. Ich glaube aber auch, dass Sodelia, dieser Begriff, der eingedeutschte, jetzt noch nicht vorgekommen ist im Zelda-Universum. Ich habe aber jetzt auch nicht alles auswendig gelernt. Man sieht dann da auch das Sodelia-Dorf. Da kann man verschiedene Häuschen erkunden, mit ein paar Bewohnern sprechen und dergleichen. Also das ist so gewohnte Zelda-Manier, so ein bisschen rumstöbern, vielleicht den einen oder anderen Tipp aufgreifen, ein paar Geheimnisse aufdecken. Es gab auch Herzteile schon zu entdecken, also so optionale Räume oder Gebiete, die, wenn man ein bisschen umhergeschaut hat, konnte man da auch was finden. Frage da an dich, das ist mir in der Oberwelt dann aufgefallen, da war ich mir aber nicht sicher, ob das im Link's Awakening Remake auch schon so war. Man konnte mit dem rechten Stick, glaube ich, die Kamera so, den Bildausschnitt letztendlich verschieben, nach links, rechts, oben, unten. Das heißt, man konnte immer so ein bisschen noch schauen. Ich glaube, das war in Link's Awakening noch nicht möglich, weil das ist ja wohl die gleiche Engine. Zumindest macht das den Eindruck.
Das ist mir tatsächlich gerade neu, dass man den Stick da benutzen konnte.
Ja.
Ich habe aber, um ehrlich zu sein, auch den rechten Stick nie berührt in irgendeiner Weise.
Siehste, dann habe ich das wahrscheinlich ausprobiert. Ich habe auch extra mal geguckt in meine Aufzeichnung quasi vom Spiel, Videoaufzeichnung. Und da, also das ist, mir erschien das neu. Kann sein, dass das in Link's Awakening Remake dass das schon gab, aber mir war es nicht mehr so bewusst. Und wenn es neu ist, dann ist es auf jeden Fall eine coole Neuerung, weil damit kann man so ein bisschen dann immer mal gucken, nochmal quasi ein bisschen so sneaken in alle Richtungen, ohne dass man da jedes Mal hinlaufen muss, das will ich sagen. Das heißt, man kann so ein bisschen weiterblicken. Das fand ich eine ganz, ganz schöne Sache. Wie hast du dich im Sotilia-Grasland, Sotilia-Dorf aufgehoben gefühlt? Fandst du es ansehnlich, was du da erleben konntest? Oder hast du gedacht, naja, kennen wir alles in der Form ja doch irgendwie schon?
Nee, das war ganz cool. Vor allen Dingen gab es da auch im Grasland viele neue Gegner zu entdecken oder auch bekannte Gegner aus anderen Zelda-Teilen, die man auch, nachdem man sie besiegt hat, erlernen konnte, um sie dann später einzusetzen. Und vor allen Dingen im Dorf war zum Beispiel Link auch bekannt. Er ist in der Welt kein Unbekannter. Er hatte also für das Dorf auch schon Gras geschnitten, was man so von Link eben kennt. Er hat dort ein eigenes Haus.
Ja, genau.
Das man auch zu entdecken kann.
Mhm, ja.
Und das hat schon auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Und ich bin da gar nicht so lange verweilt, weil ich wollte einfach möglichst viel aus der Testzeit rausnehmen und immer einfach weiter und weiter kommen.
Ja, da gab es auf jeden Fall auch ein nettes Echo zu entdecken. Zum Beispiel dieses Fleisch, was über dem Grill hing. Ich weiß nicht, genau, ob du das mitgenommen hast. Ja, genau. Gab es in einem Haus. Also wenn man das Häuschen jetzt ignoriert hätte, was durchaus möglich gewesen wäre, dann hätte man das nicht erlernt. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall da, zumindest jetzt für unseren Demo-Ausschnitt, ich denke mal, das gilt auch für das gesamte Spiel, in alle Ecken mal zu schauen, weil da findet man doch dann vielleicht das ein oder andere Echo, was dann später nützlich war. Im Falle des Fleisches, das kann man zum Beispiel zur Ablenkung von gewissen Gegnern einsetzen, was dann wieder so ein bisschen einen strategischen Faktor mit sich bringt, auf jeden Fall.
Das Fleisch auch entdeckt und als sehr nützlich erachtet.
Ja,
auch das definitiv. Wenn man es vielleicht am Anfang noch nicht allzu häufig braucht, aber es gibt ja später auch bestimmt noch größere Gegnerhorden, wo es dann sehr hilfreich sein kann.
Ja, das auf jeden Fall. Genau, also da gab es so allerlei zu entdecken und so ein bisschen zu erkunden. Ich würde sagen jetzt, weil das Thema Open World ja auch nochmal aufkam, es war jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie zig Kilometer laufen konnte. Es war in einem gewohnt kleineren Rahmen, wie man es vielleicht auch aus Link's Awakening Remake kennt. Es gab Weg A und B und dann hat man festgestellt, okay, Weg A ist versperrt noch von diesen Rissen, also geht man dann halt Weg B. Also das ist doch relativ linear angeordnet gewesen, was jetzt ich auch überhaupt nicht negativ empfunden habe. Und dementsprechend hat das einen dann in eine Richtung geschickt, wo man dann eben dann angekommen ist. Und man konnte dann die Welt des Nichts betreten, Kevin. Das klingt schon verheißungsvoll, aber eher ein bisschen auch schaurig.
Was ist denn die Welt des Nichts? Ich bin noch immer leicht traumatisiert.
So schlimm.
Ja, also die Welt des Nichts erinnert schon ein wenig an die Zerrwelt aus Pokémon Platin. Mhm. Und ja, es ist alles etwas gruselig angehaucht. Überall schweben irgendwelche Teile aus der Welt, die vom Riss verschluckt wurden. Bewohner aus der Welt hängen dort leblos in der Luft und man muss halt diesen Riss ja einfach zu Ende spielen quasi, um ihn auflösen zu können, damit halt doch wieder alle in die Welt der Lebenden zurückkehren können.
Genau, also alles, was verschlungen worden von den Rissen, kann man, so ist das Ziel natürlich immer, wieder zurückbringen in die echte Welt, diese Risse wieder schließen. Das ist so ein bisschen auch der Aufhänger. Genau, und da konnte man dann auch in unserer Demo das erste Mal in die Welt des Nichts eintauchen, wenn man so möchte. Und du hast schon recht, es ist schon ein bisschen eine gruseligere Atmosphäre, aber jetzt auch nicht zu schlimm, sag ich mal. Also das ist schon in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, was die Altersfreigabe offiziell gerade ist für diesen Titel, aber das passt schon. Und das ist dann auch so ein bisschen, fragmentiert, das heißt, man hat einzelne Teile, auf denen man sich da bewegt, ein bisschen so inselartig, und da muss man dann manchmal von Teil zu Teil springen. Manchmal muss man auch wieder Echos einsetzen, um da dann voranzukommen. Und letztendlich führt einem das dann, oder zumindest war es bei uns in der Demo dann so, auch in das erste Dungeon, in die Sodelia-Ruine, die wirklich als klassisches Dungeon aufgebaut war. Das heißt, mit verschiedenen Räumen, man hat Schlüssel gehabt, verschiedene starke Gegner, Rätsel innerhalb dieser Dungeons, um gewisse Teile wieder freizuschalten, zum Beispiel um einen Schlüssel zu finden, und natürlich auch den legendären Boss-Schlüssel. Also das ist wieder alte Elemente, die man da aufgegriffen hat, was sich aber gut irgendwie ergeben hat. Wie bist du im Dungeon zurechtgekommen? War das für dich eine positive Erfahrung oder hast du irgendwo Frustmomente gehabt, dass du gesagt hast, ich weiß jetzt hier gerade gar nicht weiter?
Nee, das war eigentlich auch klar, der erste Dungeon, das ist natürlich noch keine sehr riesige Herausforderung. Aber ich fand es wirklich gut, dass es halt wieder eine klassische Karte zu finden gibt für den Dungeon, dass man verschiedene Etagen und Räume hat. Die Schlüssel sind wieder da. Also da gibt es wirklich viel zu entdecken. Das Einzige, was vielleicht zu einem richtig klassischen Dungeon fehlt, wäre dieses typische Item, was man benötigt, um zum Beispiel gegen den Boss anzutreten. Aber da hat man wieder den Vorteil eben mit den Echos, dass man sehr viele Items bekommt, die man, oder ja, diese Echos eben bekommt, mit denen man viel freier ist und viel mehr Möglichkeiten hat, eben einfach das Spiel so zu erleben, wie man halt möchte, ohne diesen fest vorgegebenen Pfad zu haben.
Ja, absolut, genau. Also das spielt da auch im Dungeon, auch im Bosskampf dann eine wirklich tragende Rolle, dass man da auch im Wie, ja, also wie ließ ich die, löse ich die Rätsel, wie bekämpfe ich einen Boss oder auch andere Gegner, dass die Frage des Wies wird immer mit Freiheit quasi dann beantwortet. Das heißt, du kannst alles ausprobieren. Da wird man auch mal scheitern wahrscheinlich, indem man merkt, okay, das Echo, das Teil jetzt, das passt jetzt irgendwie nicht zu dem. Damit kann ich jetzt zum Beispiel den und den Gegner gar nicht besiegen. Aber ach ja, stimmt, ich habe ja noch das. Das macht ja Sinn, weil der Gegner hat gewisse Schwächen. Also es ist dann auch wirklich so ein bisschen taktieren, mal ein bisschen ausprobieren, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil das Hervorrufen der Echos funktioniert relativ schnell. Man hat da so ein ähnliches System gewählt wie bei Breath of the Wild und auch Tears of the Kingdom. Das heißt, man hat so ein horizontal scrollendes Schnellauswahlmenü und kann dann da durchscrollen, welche Echos man dann schon erlernt hat. Und das hat, naja, man kommt man im Dungeon an, vielleicht so nach, bei unserer Spielzeit so 60, 70 Minuten, 80 Minuten, je nachdem, wie schnell man dann war. Und da zu dem Zeitpunkt, ich habe auch nochmal gezählt, waren es fast 20 Echos in meinem Durchgang. Das heißt, da ist schon ordentlich was vorhanden. Dementsprechend bin ich da ein bisschen gespannt, wie es im finalen Spiel dann ist, wenn man dann vielleicht mal 4-5 Stunden gespielt hat, ob dann quasi aus diesen 20 Echos irgendwie 60 geworden sind. Dann stelle ich es mir relativ schwer vor, da durchzuscrollen. Es gibt Sortiermöglichkeiten vorgegebene, also nach Stärke, nach Häufigkeit der Verwendung und sowas. Das sind, glaube ich, 4 an der Zahl. Also das ist noch so der einzige Punkt, wo ich so denke, mal sehen, wie das dann umgesetzt wird, wie das von der Hand geht. Vielleicht gibt es da auch noch mal Aussortiermöglichkeiten oder vielleicht fallen auch Echos weg. Auch das ist denkbar. Das muss man dann sehen. Wie bist du damit so rechtgekommen mit diesem Auswahlmaske sozusagen oder mit diesem Schnellauswahlmenü?
Ich habe mich da auch teilweise sehr, sehr lange durchgewühlt, bis ich dann das richtige Echo gefunden habe. Die Sortiermöglichkeiten helfen, keine Frage. Aber es wäre vielleicht ein Auswahlrad, wäre vielleicht ganz schön, wo man irgendwie so die 10 meistgenutzten Echos irgendwie draufpacken könnte, dass man sagen könnte, da hat man einfach einen direkten und schnellen Zugriff drauf.
Ja, genau. Habe ich mir auch gedacht, oder vielleicht irgendwie, ich meine, ein Rad kann auch schnell wieder voll, wenn ich ein Rad mit 60 Optionen habe. Ist auch wieder blöd, aber du hast schon gesagt, so die vielleicht 10 Favoriten. Aber vielleicht ist das auch noch was, was das Spiel dann irgendwann bieten wird. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt keinen Volleinblick dort gehabt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht dann nochmal im Pausemenü oder überhaupt im Menü, wo man die Items auch sortieren kann und sowas, ob man da vielleicht sich nochmal so ein Best-of dann zurechtlegen kann. Macht ja vielleicht auch Sinn, wenn man sagt, okay, man hat ein bestimmtes Dungeon oder irgendwas, wo man sagt, okay, da macht es Sinn, dass ich die 10 Dinge da irgendwie einsetze oder weniger. Ja, vielleicht kann man da sich doch nochmal so ein Waffenset oder sowas zurechtlegen, wenn man es so vielleicht nennen möchte. Wie gesagt, diese Freiheit hat sich auch im ganzen Dungeon fortgeführt. Die Rätsel waren auch angenehm fordernd, wie ich fand. So waren ja so Raumrätsel letztendlich. Mhm. Da gab es auch schon mal was zu grübeln. Es spielt ja dann noch rein. Es gibt auch eine neue Fähigkeit, die noch hinzukommt, die man dann von Tri auch gelernt bekommt. Das ist dieses Einklang. Ist letztendlich ja so eine Greiffähigkeit, wo ich quasi Gegenstände hin und her schieben kann aus der Entfernung. Also die ahmen dann quasi das nach, was ich mache, deswegen Einklang. Und das wird dann auch in verschiedenen Rätseln nochmal aufgerufen oder abgerufen von einem. Hat mir persönlich auch Spaß gemacht, da so ein bisschen zu rätseln.
Man kann sie auch umkehren, dass
stimmt.
Die Gegner also nicht nur nachahmen, was du machst, dass man einen großen Stein zum Beispiel irgendwie bewegen kann, sondern du kannst das Ganze auch umkehren, dass du dich quasi wie das Objekt bewegst.
Genau, ja.
Das kann eine Steinplattform sein, das kann aber zum Beispiel auch eine Spinne sein, die eine Wand hochklettert.
Genau.
Da gibt es halt viele verschiedene andere Möglichkeiten noch, wie man das nutzen kann. Oder man bindet sich per Einklang an einen Vogel und lässt sich vom Vogel irgendwo hintragen.
Genau. Wichtige Ergänzung. Also geht da in beiderlei Richtungen, da hast du recht. Und das erfordert dann auch nochmal immer so ein bisschen so ein Nachdenken. Ich hatte auch einen Moment in dem Dungeon, wo ich dachte, ah ja, stimmt, du hast ja noch dieses Einklang, das kann ich auch noch nehmen. Und dann kann man die Einklangfähigkeit auch noch mit den Echos auch noch quasi kombinieren. Das heißt, wenn ich ein sich bewegendes Echo habe, kann ich mich dann da wieder ranklemmen und so weiter. Also man merkt schon, die Vielfalt der Möglichkeiten potenziert sich da auch nochmal. Also da ist jede Menge möglich. Und ich muss aber sagen, weil du hast es ja so ein bisschen angerissen, so diese Angst vor Breath of the Wild-artigen Zuständen, dass ich dann sage, oder vielleicht Tears of the Kingdom nochmal das bessere Beispiel, dass ich da dann auf einmal irgendwie ausarte in Bauen und Probieren und Machen. Das ist hier aber in einem viel kleineren Rahmen. Das heißt, ich werde mit dem, was ich ausprobiere, so habe ich es zumindest empfunden, relativ schnell an mein Ziel kommen. Ich merke dann, okay, so funktioniert es nicht, dann probiere ich was anderes, dann funktioniert es eben dann als Variante B. Es ist nicht so ein Rumspielen, wie man es vielleicht in Tears of the Kingdom ja machen kann. Kann ja 2 Stunden irgendwas bauen und rumprobieren, ohne dass ich wirklich vorangekommen bin. Das ist hier definitiv anders. Also ich bin schneller an meinem Ziel, weil einfach natürlich die Welt jetzt hier viel kleiner ist und auch die Räumlichkeiten in diesem Dungeon natürlich dann so ein bisschen beschränkt sind. Mhm. Aber ich hatte auch zum Beispiel ein Rätsel, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich stuck. Jetzt habe ich mich irgendwie selber, habe dann irgendwie, glaube ich, einen Stein von der Treppe geschoben, von der Leiter und dann kam ich da nicht mehr hoch. Da habe ich den Raum auch dann einfach nochmal neu gestartet, also nochmal rein und raus. War auch eine Möglichkeit. Aber ich hatte nicht keinen Frust oder sowas. Das hat zu jeder Zeit Spaß gemacht und ich freue mich da auf jeden Fall auch auf die vielfältigen Möglichkeiten, die das Spiel wahrscheinlich noch bieten wird. Also das wird sich ja dann nochmal richtig krass erweitern und ich bin gespannt, wie so der Pfad ist zwischen, ja, wir kommen hier in Spielereien oder es bleibt halt so, wie wir es jetzt in der Demo erlebt haben, dass einfach diese Freiheit irgendwie einen letztendlich immer zum Ziel bringt und einfach nur die Wege dorthin von Spieler zu Spieler einfach unterschiedlich sind. Dann lass uns zum Abschluss doch einfach vielleicht so ein kleines Vorfazit ziehen im Sinne von, hat dich jetzt diese Demo bekräftigt, dass du sagst, okay, du hast richtig Bock jetzt auf das Spiel, du hast Freude drauf oder freust dich drauf, jetzt das dann auch im Ende September, 26. September dann spätestens erleben zu können? Oder bist du noch ein bisschen skeptisch aufgrund dieser ja Freiheit, die wir ja jetzt ganz gut beschrieben haben?
Nee, im Großen und Ganzen freue ich mich auf jeden Fall auf das Spiel. Meine anfängliche Skepsis wurde mir genommen, also trotz der Vorerfahrung mit den Vorgängern. Und als großer Fan von Link's Awakening und vor allen Dingen auch, was den Grafikstil angeht, sind ja auch einige so ein bisschen ja noch hin und her gerissen, ob das jetzt cool ist oder nicht.
Ja.
Nee, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, wie es nach dem Dungeon weitergeht. Da wurde mir leider der Controller weggenommen und
genau, da haben wir aber zu haben wir zumindest aber dann ja auch noch ein bisschen Spannung. Ein klassisches Element gab es ja dann doch noch zu finden. Da können wir jetzt gern noch drüber sprechen. Wer jetzt wirklich, das vielleicht nochmal als Warnung, wer so wirklich komplett spoilerfrei bleiben möchte, oder was heißt komplett, ist ja jetzt gar nicht mehr möglich, wer bis hierhin gehört hat, aber jetzt kommt wirklich ein Element, wo ich auch gedacht habe, was mich persönlich überrascht hat, was aber jetzt auch kürzlich in dem neuesten Trailer enthüllt wurde. Also wer den neuesten Trailer gesehen hat, kann gerne weiterhin zuhören. Wer sagt, okay, ich steig mal vielleicht jetzt hier aus, viel Spaß beim Spiel dann, verstehe ich, wenn man da so ein bisschen freier bleiben will von Elementen. Es geht um den, jetzt geht's los, um den Schwertkämpfer-Modus, den wir auch probieren konnten. Und das verhält sich, da gab es ja vorher schon Mutmaßungen, wird man doch noch ein Schwert kriegen oder so, wie soll das denn funktionieren, wenn man nur irgendwie mit Echos Leute bekämpft und dergleichen. Ich kann ja schon mal sagen, es funktioniert, weil man kann ja auch Monster als Echos erschaffen und die kämpfen dann für einen, das hat echt auch gut funktioniert. Aber der Schwertkämpfer-Modus kommt dann doch noch hinzu. Das heißt, man wird zu einem bestimmten Punkt ein Schwert finden und dieses Schwert kann man als klassisches Schwert und sogar auch im Zusammenspiel mit einem Schild einsetzen. Also da ist man dann echt so im alten Link-Style unterwegs. Und das ist aber zeitlich beschränkt, beziehungsweise auf eine Leiste beschränkt. Das heißt, man kann Energia einsammeln, das sind so kleine blaue Kristalle, so habe ich es empfunden, und kann damit so eine extra Leiste nochmal füllen und die leert sich halt zeitlich, solange ich in diesem Schwertkämpfer-Modus bin, sozusagen, nimmt die ab. Und wenn die leer ist, dann war es das mit Schwertkämpfen. Und das heißt, man hat so ein bisschen da auch nochmal eine taktische Komponente drin, weil ich sagen kann, ja gut, ich habe jetzt irgendwie 3-4 Gegner da vor mir, meine Leiste, Schwertkämpferleiste ist voll, dann gehe ich da jetzt mal mit dem Schwert drauf, was ja meistens ein relativ schnell dann zum Sieg verhilft. Man kann aber auch genauso sagen, ich heb mir das auf, vielleicht kommt ja um die Ecke nochmal ein viel stärkerer Gegner, ich bekämpfe die jetzt irgendwie anders oder sperre die ein mit irgendwelchen Echos oder gehe die irgendwie anders, werf denen ein Stück Fleisch hin, lenk die ab oder sowas. Das heißt, das ist nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, neben den Echos, neben der Einklangfähigkeit, dass der Schwertkämpfer-Modus quasi da hinzukommt und ich nochmal so eine Option habe zum Haut-Rauf-Modus, wenn ich es mal kurz so beschreiben möchte. Wie hast du das empfunden? Ist das was, wo du sagst, wow, du hättest dich gefreut, wenn das Schwert ganz wegbleibt bei Prinzessin Zelda? Oder sagst du, nee, ist eigentlich cool, dass man das alte klassische Element da trotzdem noch reinbringt und gleichermaßen ja sagt, okay, du musst es ja gar nicht unbedingt benutzen. Du nimmst es dann zur Hand, wenn du sagst, du brauchst es.
Also ganz vorneweg, mir ist an der Stelle richtig die Kinnlade runtergeklappt, als das passiert ist. Und ich bin sehr froh, diesen Moment selbst erlebt zu haben, noch bevor der Trailer erschien.
Ja.
Wirklich etwas schade, dass Nintendo halt diesen Moment einfach gezeigt hat, weil das doch schon was sehr Besonderes war im Spiel.
Ja, genau. Das war ja auch etwas, wo man nicht wusste, kommt das Schwert oder kommt das Schwert nicht. Wie findest du es umgesetzt? Also sagst du, dass diese zeitliche mit dieser Leiste macht Sinn? Oder sagst du, na ja, gut, als Item?
Auf jeden Fall. Die Energia findet man meines Wissens nach auch nur in der Welt des Nichts. Das heißt, es ist sowieso schon schwierig, an diese Energie zu kommen. Und im besten Fall hebt man sie sich wahrscheinlich wirklich dann für die Dungeons dann auf. Und auf der Oberwelt hat man ja mit den Echos alle Möglichkeiten der Welt, um irgendwie voranzukommen. Man kann die Gegner ja auch mit Steinen bewerfen, mit Krügen.
Ja, genau. Also so habe ich es auch empfunden, dass ich das glaube, also die Entwickler und Entwicklerinnen haben ja da auch die Möglichkeit, mit dieser Währung Energia quasi zu spielen und die das ja auch nur zu geben an gewissen Stellen im Spiel, dass das eine rare Währung ist sozusagen und dass sie es dann auch geschickt einsetzen können, wenn man sagt, okay, jetzt kommt hier irgendwie ein Boss oder irgendjemand Stärkeres oder mit dem Schwert wird es ja auch möglich sein, so eine gewisse Komponente aus dem Weg zu schaffen, die quasi Räume versperrt. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon entwicklerseitig so eingebracht ins Spiel, dass es nicht in Überfluss vorhanden ist und man jederzeit dann sagen kann, hoch hier, ich nehme jetzt das Schwert, habe keine Lust mehr auf dieses Kopieren und Einfügen mit den Echos. Das glaube ich, dass das geschickt umgesetzt sein wird, zumindest war so jetzt mein Eindruck für die kurzen Passagen, wo man als Schwertkämpfer jetzt hier agieren konnte in unserer Demo. Also ich glaube auch, dass das nochmal so eine gewisse Würze mit reinbringt und vor allem macht man es da ja dann auch wieder eigentlich allen recht, ne? Also den Leuten, die sagen, oh, mischt schon noch ein bisschen Schwertkämpfen in dem Zelda-Spiel, wäre schon komisch irgendwie, wenn es ganz fehlen würde, empfinde ich ja auch so. Und aber auch gleichermaßen macht man es Leuten recht, die sagen, ja, hier, ich brauche frischen Wind. Also das scheint ein guter Mix zu werden, das ist so mein Empfinden.
Genau.
Und da kann man sich, glaube ich, ganz gut drauf freuen. Also meine Aussicht ist positiv. Du hast es ja auch gesagt, du bist guter Dinge. Es hat dir noch mehr Lust jetzt auf mehr gemacht. Und mehr gibt es ja dann für alle ab dem 26. September 2024. Denn dann erscheint The Legend of Zelda Echoes of Wisdom für die Nintendo Switch. Dann würde ich sagen, soll es das für den Ersteindruck gewesen sein? Wir werden dann sicherlich im Laufe des Septembers sowohl bei euch, bei Nintendo Connect und dann sicherlich hier auch im Podcast noch mehr zum Spiel hören können und dann natürlich auch unsere endgültige Meinung, wenn wir dann ein bisschen mehr gespielt haben. So soll es dann auf jeden Fall sein. In diesem Sinne, danke dir, Kevin, für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in einer der nächsten Episoden. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann.